Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk, in der uns gleich ein vergessen geglaubtes Thema beschäftigen wird. Sie ahnen es schon, soll die Wehrpflicht hierzulande wiederkommen. Die Neuwehrbeauftragte Eva Högel hat mit ihren Äußerungen eine nicht uninteressante Debatte angestoßen. Und China liefert in diesen Tagen gleich mehrfach den Beweis, dass harte Machtpolitik global ganz oben auf der Agenda steht, während Deutschland und Europa vor allem mit sich selber beschäftigt sind. Erneute Manöver im südchinesischen Meer, gegen die sich die USA stemmen, auch darüber informieren wir Sie. Und wir sprechen mit unserem Landeskorrespondenten in Hessen über rechte Drohungen gegen die linken Politikerin Janine Wissler. So schnell wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf den offenen Brief eines Hauptmanns der Bundeswehr-Spezialeinheit KSK reagiert hatte, so schnell meldete sie sich auch heute zu Wort. Denn die neue Wehrbeauftragte von der SPD hat einen ersten Akzent gesetzt oder das zumindest versucht, für viele unerwartet, die ihre Berufung seinerseits kritisiert hatten. Die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht bezeichnet sie als Riesenfehler. Und so mancher wird ihr Recht geben, angesichts des Mangels an qualifiziertem Personal bei der Truppe, aber auch angesichts rechter Umtriebe. Andere hingegen widersprechen vehement. Die Debatte ist angestoßen. Unsere Berliner Korrespondentin Barbara Schmidt-Matern fasst sie zusammen.
Wertschätzung ist das Gebot der Stunde, meint Eva Högel, nicht nur für Pflegekräfte und Polizistinnen, sondern auch für Soldaten. Und mehr Anerkennung bekomme die Truppe nun mal am besten, wenn sie ein Spiegel der Gesellschaft sei, erklärt die neue Wehrbeauftragte.
Ich will jetzt nicht das Pferd noch mal wieder reiten, aber ich will schon noch mal sagen, nächstes Jahr jährt sich 10 Jahre Aussetzung der Wehrpflicht. Ja, und vielleicht ist das auch in diesem Zusammenhang ein Gesichtspunkt, den wir diskutieren und berücksichtigen sollten.
So hatte die Sozialdemokratin vor wenigen Tagen im Fernsehsender Phoenix gefordert. Jetzt wird Högel deutlicher, die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahre 2011 sei ein, Zitat, Riesenfehler gewesen, sagt sie in den Samstagszeitungen der Funke Mediengruppe. Der Bundeswehr tue es vielmehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leiste. Denn, so meint Eva Högel, der Rechtsextremismus würde sich dann in der Truppe nicht so breit machen. Bei Phoenix hatte sie zuvor noch vorsichtiger formuliert und eher kryptisch von Entkoppelungsprozessen gesprochen.
Damals ist diskutiert worden, was passiert eigentlich, wenn wir eine Berufsarmee haben und keine Armee mit Wehrpflicht. Ja? Und man kann sich das jetzt auch ein Stück weit angucken. Dann führt es nämlich zu Entkoppelungsprozessen, ob von Teilen oder insgesamt.
Die Parteifreunde reagieren zurückhaltend. Eine Debatte über die Ziele der ausgesetzten Wehrpflicht sei grundsätzlich richtig, heißt es aus der SPD-Bundestagsfraktion. Auch der Koalitionspartner wirkt nicht gerade begeistert. Bei lautem Straßenlärm erklärt noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Nachmittag vor der Parteizentrale in Berlin.
Es geht nicht darum, einfach die Wehrpflichtalterform wieder aufleben zu lassen. Es geht auch nicht darum, das insbesondere zu sehen als einen Kampf gegen Recht, sondern es geht um die Frage, was uns in dieser Gesellschaft zusammenhält, was der Kitt ist und wie wir die stärken, die für diese Gesellschaft wirklich etwas tun wollen.
Dafür will die Verteidigungsministerin ab dem kommenden Jahr einen neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr aufbauen. Interessierte Jugendliche sollen in ihrer jeweiligen Heimat eine 6-monatige militärische Grundausbildung erhalten und anschließend für weitere 6 Monate in ihrer Region zu Reservediensten herangezogen werden. Die Opposition interessiert sich zunächst mehr für die Frage Wehrdienst ja oder nein. Alexander Neu, Verteidigungsexperte der Fraktion Die Linke im Bundestag, ist skeptisch und stellt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio fest:
Das ist letztendlich, was sie dort vorgeschlagen hat, völlig inakzeptabel und auch mit nichts belegbar. Also der Glaube, dass die Wehrpflicht dazu beitragen könnte, rechtsextreme Tendenzen der Bundeswehr zu vermindern, das ist empirisch durch keine je bekannte Studie belegt.
Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, verweist unterdessen auf andere Studien, die zwar schon etwas älter sind, die aber gezeigt hätten, dass rechtsextremes Gedankengut vor allem bei Wehrpflichtigen verbreitet gewesen sei. Jetzt wolle Eva Högel die Bundeswehr offenbar unter Generalverdacht stellen.
Und das Vehikel Wehrpflicht ist definitiv kein Mittel, um Rechtsradikalismus zu verhindern, sondern wir haben ein anderes Thema. Wir müssen die Kultur des Schweigens, diese Mauer des Schweigens aufbrechen in der Bundeswehr. Es muss neben der harten Ausbildung eben deutlich mehr Ausbildung aufgelegt werden auf den politischen Prozess.
So Strack Zimmermann gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Auch der Linkspolitiker Alexander Neu hält diese Art Prävention gegen rechts für sinnvoller. Die innere Führung müsse mehr gestärkt werden.
Unter innerer Führung meint man, dass man Soldaten nicht nur zum Kämpfen ausbildet, sondern sie als Staatsbürger, dass man ihnen beibringt, sozusagen mit Politikunterricht, Ethikunterricht, bürgerliche Rechte, das Grundgesetz und so weiter und so fort. Also, dass sie nicht glauben, dass sie mit der Waffe an der Hand jetzt zu Rambo spielen können, sondern dass sie eine große Verantwortung tragen, dass sie politisches Bewusstsein bekommen und zwar nicht in die Extreme hinein, sondern Verantwortung für die Gesellschaft auch übernehmen dann.
Für den Verteidigungsexperten der Grünen Bundestagsfraktion Tobias Lindner kommt die Debatte, Zitat, so regelmäßig wie das Sommerloch. Die Wehrpflicht würde der Bundeswehr sicherheitspolitisch keinen Vorteil bringen, sondern lediglich massive personelle und finanzielle Ressourcen verschlingen, teilt Lindner mit. Der Grünen-Politiker plädiert stattdessen für eine angemessene Bezahlung und Ausrüstung der Bundeswehr.
Soweit Barbara Schmidt-Matern zur Idee der Wehrbeauftragten Eva Högel. Bald ein Vierteljahrtausend sind die USA nun ein selbstständiger Staat, 2026 genau genommen. Vielleicht kann die neue Welt dann etwas unbeschwerter feiern als heute. Schon gestern hatten die Amerikaner in den USA großenteils frei, um das verlängerte Wochenende genießen zu können. Denn abseits der Corona-Pandemie lassen sich viele Amerikaner es nicht nehmen, die Sonne etwa an der Ostküste zu genießen. Viel zu genießen bleibt derzeit indessen nicht für Präsident Trump, der am gestrigen Tag den Auftakt des langen Wochenendes am Mount Rushmore für erneute martialische und polarisierende Äußerungen nutzte. Heute um Mitternacht unserer Zeit wird eine weitere Rede von ihm erwartet. Über den Präsidenten im Wahlkampfmodus berichtet aus Washington Claudia Sarre.
Amerika trägt heute blau-weiß-rot, die Farben der US-Flagge. Trotz oder gerade wegen der schwierigen Zeiten hat US-Präsident Trump beschlossen, den 4th of July, den amerikanischen Unabhängigkeitstag, in der Hauptstadt groß zu feiern. Mit einer spektakulären Flugschau der Blue Angels und anderer Kampfjets und, wie es im Innenministerium hieß, einem der größten Feuerwerke der jüngeren US-Geschichte. Tausende Besucher werden an der National Mall in Washington erwartet, so Mark Litthurst vom National Park Service. Sicherlich kommen weniger als sonst, aber die Tatsache, dass so viele andere Landkreise ihr Feuerwerk abgesagt haben, könnte zur Folge haben, dass doch viel mehr Menschen anreisen, weil wir die einzige Feuerwerkshow in der Stadt bieten. Angesichts massiv steigender Corona-Infektionszahlen runzelte Muriel Bowser, die demokratische Bürgermeisterin von Washington, schon vor Tagen die Stirn. Sie befürchtet, dass bei einer Feier mit Tausenden Besuchern die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und rät daher den Washingtonians, lieber zu Hause zu bleiben. Wenn Sie dorthin gehen, wissen Sie, ob Sie die Abstandsregeln einhalten können? Wissen Sie, ob die U-Bahn vielleicht überfüllt ist? Wissen Sie, ob diejenigen, die neben Ihnen sitzen, vielleicht Symptome haben oder krank sind oder eine Maske tragen? Social Distancing spielte bei Teil 1 der Trumpschen Feierlichkeiten zum Independence Day gestern Abend am Mount Rushmore keine Rolle. Und das, obwohl die Infektionszahlen in den USA gestern einen neuen Höchststand erreicht hatten. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 57.000 neue Infektionen verzeichnet. Dennoch trug kaum einer der 7.500 Besucher am Mount Rushmore, die meisten davon Trump-Anhänger, eine Gesichtsmaske. Trumps Rede vor der historischen Kulisse der vier in Stein gemeißelten Präsidenten war mehr ein Wahlkampfauftritt als eine festliche Ansprache. Zielscheibe seiner Wutrede: die Demonstranten, die gegen Rassismus in den USA protestieren, vor allem diejenigen, die versucht hatten, historische Statuen und Denkmäler zu stürzen, die an die Geschichte der Sklaverei erinnern.
Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, defame our heroes, erase our values and indoctrinate our children.
Trump sagte, im Land gäbe es eine gnadenlose Kampagne, die das Ziel habe, die Geschichte auszuradieren, Helden zu diffamieren, Werte auszulöschen und die Kinder zu indoktrinieren.
This monument will never be desecrated. These heroes will never be defaced.
Trump versprach seinen Anhängern, Mount Rushmore werde niemals angerührt. Auch die Polizei und das Waffenrecht werde er niemals abschaffen. Der Auftritt des Präsidenten am Mount Rushmore war umstritten, vor allem weil das Monument genau in die gegenwärtige Debatte um rassistische Denkmäler passt. Die vier riesigen Präsidentenköpfe von Washington, Jefferson, Lincoln und Roosevelt wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in die Black Hills gesprengt. Der Gebirgszug ist für den Lakota-Stamm heiliges Gebiet. Hunderte Ureinwohner haben gegen die Feierlichkeiten protestiert. Etliche Demonstranten wurden festgenommen.
Soweit Claudia Sarre. Und während Donald Trump seit seiner Wahl vor allem in Deutschland in der Dauerkritik steht, oftmals sicher zu Recht, so werden einige es hierzulande doch nicht vergessen haben, dass die USA der wichtigste außenpolitische Partner für Deutschland und Europa sind und aller Voraussicht nach auch bleiben werden, trotz aller Differenzen mit diesem Präsidenten, der nicht ewig im Amt sein wird. Da bleibt für manche doch wohl mehr Verbindendes als mit Putins Russland oder einem China, gleich unter welcher Führung. Einmal mehr wird das in diesen Tagen deutlich, wo Peking im südchinesischen Meer Seemanöver abhält und damit erneut die Staaten der Region einschüchtert. Es ist ein Machtanspruch, dem sich derzeit nur die US-Marine entgegenstellt, wie Steffen Wurzel berichtet.
Seit einigen Tagen bereits hält die chinesische Marine Militärübungen ab in dem Gebiet. Die staatlichen Medien berichten mit teils martialischen Videos und Bildern. Dieses Online-Video der englischsprachigen chinesischen Zeitung Global Times etwa zeigt die modernsten Kriegsschiffe des Landes in Aktion. Soldaten im Kontrollraum der Schiffe geben Kommandos, die Bordkanonen schießen aus allen Rohren und Raketen werden auf Ziele im Meer gefeuert. Nun haben auch die USA Kriegsschiffe ins südchinesische Meer geschickt. Genauer gesagt zwei Flugzeugträger plus Geleitzüge. Die US-Regierung hatte Chinas Manöver in dem zwischen mehreren Staaten umstrittenen Meeresgebiet scharf kritisiert. Die chinesische Übung sei kontraproduktiv für die Bemühungen um Entspannung in der Region, hieß es. Die kommunistische Führung in Peking wies das zurück. Wenn überhaupt, sei die Präsenz bestimmter, so wörtlich, nicht regionaler Länder im südchinesischen Meer gefährlich. Gemeint waren die USA. Nach Ansicht der Führung in Peking sind für die wachsenden Spannungen im südchinesischen Meer nicht China oder die angrenzenden Länder verantwortlich, sondern vor allem die Vereinigten Staaten. Das sagt so auch Zhou Shixin, Asien-Pazifik-Experte beim staatlichen Shanghaier Institut für internationale Studien.
Die USA ergreifen Partei und schlagen sich auf die Seite bestimmter Anrainerstaaten. Aber nicht nur das. Die US-Regierung schickt auch Kriegsschiffe in die Region. Das fordert Chinas nationale Souveränität heraus und berührt unsere Sicherheitsinteressen. Die USA verhalten sich sehr aggressiv.
Aus Sicht der USA sind weite Teile des südchinesischen Meeres internationales Gewässer. Vietnam, Brunei, Malaysia und die Philippinen beanspruchen einzelne Teile der Meeresregion. Aus Sicht der Staats- und Parteiführung in Peking hingegen gehört das riesige Gebiet fast vollständig zu China. Die Pekinger Führung beruft sich auf überlieferte historische Rechte. Adam Nee vom Think Tank China Policy Center im australischen Canberra hält das für fragwürdig.
Vereinfacht gesagt hat Chinas Führung keine rechtliche Grundlage für ihre Gebietsansprüche. Sie hat sich stattdessen entschieden für einen ziemlich dubiosen juristischen Ansatz, um diese Ansprüche zu rechtfertigen.
Was die Lage in der Region zusätzlich brisant macht, auch der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen Taiwan und China ist zuletzt schärfer geworden. Auch rund um Taiwan ist die US-Marine immer wieder unterwegs, um der Regierung in Taipeh Unterstützung zu signalisieren. Internationale Analysten warnen vor möglichen militärischen Zwischenfällen zwischen den beiden Großmächten USA und China in der Region. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind derzeit so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Steffen Wurzel informierte und ausnahmsweise darf ich Sie einmal auf eine Sendung hinweisen, die in der Vergangenheit liegt. Am Donnerstag dieser Woche hat Steffen Wurzel gemeinsam mit seinem Kollegen Holger Senzel in unserer Sendung Hintergrund hier im Deutschlandfunk den Imperialismus Chinas ausführlich beleuchtet. Sie finden diese Sendung online in unserer Audiothek. Es ist 18.24 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk und willkommen zurück zum Geschehen in Europa. Das Rettungsschiff Ocean Viking auf dem Mittelmeer hat nach 6 Selbstmordversuchen von Migranten an Bord den Notstand ausgerufen. Weitere Passagiere haben offenbar gedroht, anderen etwas anzutun und andere haben Streitereien untereinander angefangen, teilte der Betreiber des Schiffes mit, Es ist in diesem Fall die Organisation SOS Mediterranee. 7-mal ist ein Antrag zum Einlaufen in einen Hafen bisher gestellt worden, aber bisher immer abgelehnt. Heute hat immerhin Rom zumindest medizinische Hilfe an Bord entsandt. Elisabeth Pongratz informiert.
Am vergangenen Montag lief die Ocean Viking aus Marseille aus, nach einer langen Pause, Corona-bedingt. Ihr Kurs, die internationalen Gewässer vor der libyschen Küste. Schon ein paar Tage später hielt die Crew einen ersten Notruf, rettete mehrere Menschen aus einem Boot. Kurz danach eine weitere Rettungsaktion. Von diesem Zeitpunkt an bat die Mannschaft um die Zuweisung eines sicheren Hafens, stellte mehrere Anträge bei den maltesischen und italienischen Seebehörden. Doch die Antwort war immer die gleiche, die Bitte wurde abgelehnt. In der Zwischenzeit nahm die Ocean Viking, die von der europäischen Organisation SOS Mediterranee betrieben wird, weitere Flüchtlinge auf. Momentan sind 180 an Bord. Diesen gehe es sehr schlecht, die Situation sei extrem angespannt, so die Geschäftsführerin von SOS Mediterranee Deutschland, Verena Papke.
Wir hatten mehrere Selbstmordversuche, wir haben Menschen, die in einen Hungerstreik getreten sind an Bord. Und man muss sich das vorstellen, wir haben 180 Menschen auf engstem Raum an Bord, die strengen Hygieneprotokollen unterworfen sind, weil wir natürlich auch die Hygieneregeln einhalten müssen durch Covid-19. Aber die Menschen haben alle Fluchterfahrung und sie sind zum Teil auf seeuntauglichen Schlauchbooten geflüchtet.
Viele von ihnen seien mehrere Tage ohne Nahrung und Wasser unterwegs gewesen. Sie kommen aus 13 Nationen, aus Eritrea oder aus dem Sudan. Männer, Frauen, Kinder, von denen einige auch unbegleitet sind. An Bord des Rettungsschiffes verschlechterte sich der Zustand mehrerer Menschen. Sie wurden depressiv, andere fingen Streit an. Die Sicherheit war immer mehr gefährdet, so SOS Mediterranee. Deshalb rief die Crew am Freitag den Notstand aus, zum ersten Mal.
Wir halten uns eigentlich, seitdem wir Rettungseinsätze fahren, und das ist leider seit 4 Jahren der Fall, an geltendes Recht und an die Anweisungen der Behörden. Und wir haben jetzt das erste Mal eine Situation, wie wir sagen, wir können diese Sicherheit einfach nicht mehr garantieren und können nicht mehr warten, bis sich Europa geeinigt hat und bis uns gesagt wird, wer uns jetzt einen sicheren Hafen zuweisen muss. Dieser sichere Hafen muss in nächster Nähe sein. Die Sicherheit ist nicht mehr garantiert, auch nicht mehr die von unserem Team.
Üblicherweise kann, nach dem Seerecht, ein Schiff, das den Notstand ausgerufen hat, in einen sicheren Hafen einlaufen, auch ohne Genehmigung. In der Vergangenheit waren bei ähnlichen Fällen jedoch Schiffe beschlagnahmt worden. Gegen die Kapitäne wurde juristisch vorgegangen. SOS Mediterranee wolle sich an geltendes Recht halten, habe deshalb nur Kurs auf den sizilianischen Hafen Pozzallo genommen, befinde sich aber immer noch in internationalen Gewässern. Am Mittag schickte Italien einen Psychiater und einen Mediator an Bord, so Laurence Bondard, die Sprecherin der Organisation an Bord. Das medizinische Team, das von den italienischen Seefahrtsbehörden geschickt wurde, ist rund 2 Stunden an Bord geblieben. Sie haben mit allen Überlebenden in Gruppen gesprochen, auch mit dem medizinischen Team von SOS Mediterranee. Aber wir haben immer noch keine offiziellen Anweisungen bekommen. Der Psychiater und der kulturelle Mediator können dem Schiff keine Anweisungen geben. Die Organisation appelliert nun an die italienischen Behörden, aber auch an die deutsche Regierung, sich dafür einzusetzen, möglichst rasch in einen sicheren Hafen einlaufen zu können. Die Notlage sei größer denn je.
Soweit dieser Bericht von Elisabeth Pongratz. Und wir kommen zu einem zumindest etwas erfreulicheren Thema. Ein Pint im Pub. Darauf freuen sich jetzt viele Briten, denn sie haben sich das gewiss verdient. Großbritannien lockert die Corona-Beschränkungen und folgt damit den Nachbarstaaten auf dem Kontinent. Vergessen sind da erst einmal die europaweit höchsten Todesziffern im Zusammenhang mit dem Coronavirus, wie Thomas Spickhofen in seiner Reportage aus London schildert.
Claire konnte es gar nicht mehr abwarten. Um Punkt Mitternacht stand sie vor ihrem Stammsalon in Lancashire, bereit zum ersten Haarschnitt nach 3,5 Monaten Lockdown. Das ist, glaube ich, das erste Mal seitdem, dass ich anständig angezogen das Haus verlassen habe, sogar mit Schuhen. In den vergangenen 16 Wochen habe ich nämlich fast immer Flipflops oder Slipper getragen. Seit dem 23. März war fast der gesamte Geschäftsbetrieb in Großbritannien heruntergefahren. Die Rückkehr in den neuen Alltag lief holprig an. Ein Programm zur flächendeckenden Öffnung der Schulen musste schon wieder zurückgenommen werden. Nun also der Big Bang für die Geschäftswelt. Ab heute haben Pubs und Restaurants, Hotels und Friseursalons wieder geöffnet. Holly, die den Salon in Lancashire betreibt, ist heilfroh.
It feels lovely. It feels really good to be back.
Es fühlt sich richtig gut an, wieder da zu sein. Wir sind auf so wenig zurückgeworfen worden. Wir haben uns Sorgen um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Familien gemacht, um unser Geschäft. Aber jetzt, 14 Wochen später, sind wir wieder da und wir sind bereit.
14 weeks later we're back and we're ready.
Die bisherige 2 Meter Abstandsregel ist heruntergeschraubt worden. Ab heute gilt 1 Meter. Getränke muss man aus dem Pub mit nach draußen nehmen. Drin bleiben darf nur, wer auch etwas essen möchte. Andy sitzt vor dem Duke of York im Londoner Stadtteil St. John'swood. Er hat sich hier zum ersten Mal seit Wochen wieder mit seinen Freunden auf ein Pint getroffen.
Even at home I didn't drink beer for like 2 months.
Ich habe auch zu Hause jetzt gut 2 Monate kein Bier getrunken. Es ist schön, dass ich die Jungs wiedersehe. Wir machen das jetzt alles Schritt für Schritt.
We don't need to overdo it now, just step by step.
Auch Theo vom Nachbartisch freut sich über den Ortswechsel, nachdem es für ihn 3,5 Monate lang ja nur einen einzigen Ort für sein Bier gegeben habe.
It's on my couch.
Theos Freundin Warnika sagt, die Lokale brauchen immer noch unsere Unterstützung. Wir haben in der ganzen Zeit ein paar Mal was zu essen bestellt, aber das war es dann auch schon.
Yeah, we ordered in food a few times before, but that's about it.
Zum Glück ist es in London an diesem Wochenende trocken. Temperaturen um die 20 Grad, ideale Bedingungen für die Außengastronomie. Wenn alle rein müssen, wird es schwierig, fürchtet Theo.
Yeah, of course. I think it's probably going to cause some issues.
Ja, das wird natürlich ein Problem sein. Solange man draußen sitzen kann, geht es noch. Aber das wird definitiv noch ein Problem.
But yes, there's definitely going to be a problem from it.
Nur einer von 10 Briten will Umfragen zufolge bereits an diesem ersten Wochenende wieder ins Lokal. Trotzdem ist die Sorge in der Regierung groß, dass es zu Exzessen kommt. Boris Johnson, der Premierminister, hat seine Landsleute schon gewarnt. Vermasselt es nicht.
Soweit Thomas Spickhofen und wir kommen zurück nach Deutschland. Rechte Gewalt ist hierzulande zur blutigen Realität geworden. Darum reagieren Politik, Polizei und Medien zurzeit besonders hellhörig, wenn es auch nur Androhungen gibt, wie konkret sie auch sein mögen. Jetzt ist das erneut der Fall gewesen in Hessen. In E-Mails, die mit NSU 2.0 unterzeichnet wurden, wurde der hessischen linken Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler gedroht. Wie in einem ähnlichen Fall zuvor legt der Absender nahe, er sei Teil der hessischen Polizei. Frage an unseren Landeskorrespondenten Ludger Fittkau. Womit wurde eigentlich genau gedroht?
Es wurde gedroht mit dem Tod. Es geht tatsächlich um klare Bedrohungen gegen ihr Leben. Das hat sie selber gesagt und das haben auch alle Parteien im Landtag heute nochmal bestätigt. Es ist unterzeichnet, Sie haben es gesagt, mit NSU 2.0, 2 Mails aus dem Februar. Und da wird mit dem Tag X gedroht, an dem die Polizei Janine Wissler dann möglicherweise nicht mehr schütze. Und das wird als lebensbedrohende Drohung beschrieben.
Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt Februar. Warum ist das jetzt bekannt geworden?
Ich habe gestern mit Janine Wissler sprechen können. Sie sagt, sie habe am Anfang gezögert, das öffentlich zu machen, auch um die Ermittlungen nicht zu stören. Und jetzt sind aber Journalisten auf sie zugekommen und da hat sie das auch entsprechend bekannt, dass diese Bedrohungen da sind. Das ist ja für Politiker auch nicht einfach, damit umzugehen. Das ist immer ein Wechselspiel zwischen ignorieren und weitermachen und es auch wirklich entsprechend ernst nehmen.
Es kursiert die Nachricht, dass das wirklich aus hessischen Polizeikreisen kommen könnte. Es wird auch gegen Beamte dort ermittelt. Wie stichfest ist das?
Zumindest versucht der Schreiber dieser Drohmails, sich als einen Polizisten zu bezeichnen, sich ihn als Teil des Polizeiapparates zu beschreiben. Er spricht von internen Erkenntnissen. Er verwendet persönliche Daten, die tatsächlich nicht öffentlich zugänglich waren. Das ist eine Parallele zum Fall der Anwältin Basayildis vor einigen Jahren, die ja auch bedroht worden ist von Schreiben, die von einem Polizeirechner in Frankfurt tatsächlich am Anfang ausgingen. Also da gibt es eine Parallele. Ob das bewiesen werden kann, zumindest die Erfahrung der Rundschau, die da jetzt recherchiert hat, sagt, da ist noch keine wirklich harte Information, dass er wirklich ein Polizist ist. Könnte auch ein Trittbrettfahrer sein.
Genau, das ist ja eben der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Da müssen wir den Horizont vielleicht ein bisschen weiten. Auf was muss und kann man eigentlich reagieren? Bei Frau Yildiz ist ja auch nichts passiert. Es ist ja niemand umgebracht worden. Also wie stark müssen wir als Medien da eigentlich jetzt reagieren? Müssen wir auf jeden Zug aufspringen?
In dem Fall ist es so, dass hier in Hessen sofort alle Parteien, wirklich alle Parteien des Landtages von Linken, SPD, Grüne bis hin zur AfD, CDU, alle haben sofort reagiert, weil natürlich eine Bedrohung gegen eine Politikerin, die sehr profiliert ist, die auch gerade diskutiert wird als neue Bundesvorsitzende der Linkspartei, das muss man auch sehen, sie ist da ein Liebling der Partei, auch im Landtag ist sie sehr respektiert und wir haben ja die Geschichte mit Walter Lübcke, ist gerade ein Jahr her und Janine Wissler ist auch eine engagierte Flüchtlinge. Lieblingspolitikerin. Dafür ist sie bekannt. Und deswegen nimmt das hier jeder ernst. Die Staatsanwaltschaft sagt zurzeit nichts, aber die Politik reagiert ganz solidarisch und sagt, wer Abgeordnete mit dem Tod bedroht, greift uns alle an. So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Parteien. Und deswegen, der Hintergrund ist tatsächlich dieses Jahr nach Lübcke, das hier Hessen prägt.
Okay, Ludger Fittkau mit diesen Informationen aus Hessen, vielen Dank. Und bei mir hat nun Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion im Studio Platz genommen. Frau Schweizer, gibt es schon einen Vollzug im DFB-Pokalfinale?
Bei den Frauen noch nicht. Das Finale ist in den letzten Zügen. Lange haben die Außenseiterinnen aus Essen mit 2:1 geführt gegen Wolfsburg. Das war eine Überraschung. Inzwischen steht es aber 3:2. Nein, jetzt ist gerade ein Tor gefallen. Und zwar für Essen. Das heißt, es steht inzwischen 3:3. Und wir schalten jetzt ganz schleunigst in die Schlussphase. Tabea Kunze und Christian Schulze sind die Reporter.
Richtig. Schuss 18 Meter zentrale Position mit ihrem starken linken Fuß. Schlenzt sie den Ball ins linke Eck und jetzt rasten sie da alle völlig aus. Aber Tabea, bei aller Neutralität, das ist doch völlig verdient.
Ja, das ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Was für ein spektakuläres Finale. Ein direkter Freistoß in der 90. Minute zum 3:3 für die SGS Essen. Was für ein Pokalfinale. Unfassbar, was die Essenerinnen hier raushauen gegen den VfL Wolfsburg. Und dann geht eben so ein Freistoß auch mal rein. Fehlende Konzentration da vielleicht schon bei der Wolfsburger Torhüterin Friederike Abten. Ja, ich fand ihn auch jetzt nicht überragend geschossen, aber ist ja egal. Er geht ins Tor und auf einmal sieht es hier nach Verlängerung aus. Es sei denn, es kommt jetzt nochmal irgendwas. Wolfsburg auf dem Weg nach vorne.
Ja, Pajor war da im 16er und noch sind ja 60 Sekunden zu spielen in dieser Nachspielzeit. Und es gibt Eckball für den VfL Wolfsburg. Wir erinnern uns. Ecke. Und dann dieser Schuss von Blesse, wo immer noch spekuliert wird, beziehungsweise wo eine Abseitsposition von Engen wohl vorlag. Also die stand der Torhüterin da im Sichtfeld. Und wir hatten es ja angesprochen, dass Johannes da auch nicht so optimal aussah bei diesem Schuss. Könnte mit ein Grund gewesen sein. Wird Essen ärgern, wenn sie das Finale verlieren. Aber jetzt haben sie erstmal den Ausgleich geschafft. Jetzt die Ecke von der linken Seite wieder. Und da ist ja auch das 3:2 für Wolfsburg gefallen. Diesmal kann Essen den Ball rausköpfen. Blesse wieder, Volley abgefälscht. Und dann fast der Schuss von Pajor aus 6 Metern zentraler Position. Essen dazwischen. Oh, ist das spannend jetzt. Gößling mit dem Flankenversuch nochmal von der linken Seite. Kopfball Harder. War es, glaube ich, nicht. Doch, war sie, die Dänin. Und das wäre natürlich diese Geschichte gewesen. Kriegt den Ball auf den Kopf. 7 Meter Torentfernung und dann geht der aber drüber.
Aber was für eine riesige Chance davor für Eva Pajor. Die war ja frei vom Tor. 5 Meter und da tritt sie über den Ball und das war's jetzt schon. Es gibt tatsächlich Verlängerung in diesem DFB-Pokalfinale der Frauen.
Ja, und darüber werden wir dann ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag ausführlich berichten. Und das DFB-Pokalfinale der Männer dann heute Abend zur besten Fernsehzeit um 20 Uhr. Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Auch da werden natürlich die Fans nicht im Stadion sein. Armin Lehmann hat sich die Kräfteverhältnisse der Teams vorab nochmal genauer angeschaut.
Bayer 04 Leverkusen hat noch vor 3 Wochen in der Bundesliga eine heftige Niederlage gegen die Bayern erlitten. Doch im Finale im Berliner Olympiastadion zählt nur das Hier und Jetzt. Leverkusen will die großen Bayern ärgern, will in diesem einen Finale über sich hinauswachsen und hofft dabei auch auf Supertalent Kai Havertz. Ganz gelassen der große Favorit. Personell können die Bayern genau wie Leverkusen nahezu aus dem Vollen schöpfen. Sie haben eine bärenstarke Rückrunde gespielt und gehen mit einer gigantischen Portion Selbstvertrauen in dieses Endspiel. Das erneute Double ist das Ziel und es wäre in Zeiten von Corona auch für die erfolgsverwöhnten Bayern ein besonderer Titel. Denn auch im Olympiastadion werden keine Fans das Spiel verfolgen können.
Der Hamburger SV bleibt in der zweiten Liga. Das ist die Enttäuschung für den Club in der vergangenen Woche. Jetzt gibt es sportliche Konsequenzen. Der HSV trennt sich von Trainer Dieter Hecking. Mats Nicholson.
Die Trennung hatte sich angedeutet. Der HSV muss seinen Personaletat deutlich kürzen und mit bescheidenen Mitteln eine neue, schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen. Keine lukrative Perspektive für den erfahrenen Dieter Hecking. Sportvorstand Bolt sprach von einem offenen und ehrlichen Austausch. Hecking dankte allen HSV-Mitarbeitern und ließ mitteilen, dass er die Verantwortung für den verpassten Aufstieg übernehme. Als Nachfolger wird Dimitrios Gramotzis gehandelt. Der Grieche spielte Ende der 90er Jahre selbst für den HSV und führte zuletzt als Trainer Darmstadt auf Rang 5 der zweiten Liga. Gramotzis Vertrag ist ausgelaufen, der HSV müsste also keine Ablösesumme bezahlen.
Ja, und dann zum Schluss noch kurz eine Meldung aus der Formel 1. Die geht ja wieder los an diesem Wochenende in Österreich. Beide Mercedes waren im Qualifying vorn, Bottas sogar auf der 1, Sebastian Vettel nur auf der 11.
Vielen Dank, Marina Schweizer. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk, die Sie auch wie immer in unserer App und unserer Audiothek nachhören können. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes restliches Wochenende.